weitergefahren, um unsere Freiheit zu verteidigen.
Wir dachten eigentlich, dass wir hier mit 100.000 Leuten oder irgendwie sowas stehen.
Hier ist nichts. Es ist nichts los.
Ach Leute, schönen guten Morgen zusammen. Es ist Samstagvormittag. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder dabei seid bei eurem Wohlfühl-Podcast. Willkommen zur neuesten Folge von Kurz und Scherzlos mit dem Feli und dem Michi. Guten Morgen, Michael.
Hallo Felix, guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist eine unchristliche und unmenschliche und vor allem eine unmichige Zeit. Felix, wir haben Samstagmorgen. Ich trinke gerade meinen zweiten Kaffee. Was machen wir hier?
Ja, ich weiß auch nicht. Wer ist auf die Idee gekommen, das so zu machen? Ich war es sicher nicht.
Ja, also es muss mein Vorzimmer gewesen sein, dass die Termine mal wieder überhaupt nicht vernünftig übereinander koordiniert bekommen hat. Angeblich war dies der einzig freie Slot für die nächsten 8 Wochen. Müssen wir jetzt das Beste draus machen. Ich bin noch nicht ganz wach, Felix. Ich sag's ganz ehrlich.
Hast du denn nur Kaffee oder wie ist so dein Morgenritual, Michael? Erzähl doch einfach mal. Nimm uns doch mal mit in den privaten Michael.
Ja, also der private Michael wacht morgens irgendwann in seinen Schlafsälen auf und hat dann so eine kleine Glocke am Bett stehen. Wenn ich dann so das erste Mal die Äuglein so langsam aufmache und die Sonnenstrahlen so langsam durch die Jalousien durchscheinen und es mich nach einem Kaffee dürstet, dann bimmel ich diese kleine Glocke und dann bringt mein Personal mir einen Kaffee, schwarz, ans Bett und leert den Nachttopf aus. Und dann bleibe ich meistens noch so 1,5 bis 2 Stunden liegen, wenn ich nicht gerade einen Podcast aufnehmen muss. Und gucke einfach alle Folgen von Full House auf Netflix. Immer okay. Wieder.
Liest du denn noch irgendwie so die FAZ oder so morgens oder die Süddeutsche?
Nee, nein, also.
Oder bist du so ein Zeitungsleser morgens?
Nee, also ganz wichtig ist, mein Bett ist ein absolut intellektuell freier Raum. Also da will ich nichts von Nachrichten hören, da will ich auch vor allem gar keine schlechten Nachrichten. Das Bett ist einfach Wohlfühlzone, da halte ich mich komplett von News fern, dass ich manchmal schon deine WhatsApp-Nachrichten morgens lese und die Vorschläge, die du mir bei Twitter so rüber schickst, das ist schon, da ist im Ganzen Genüge getan. Sobald ich da meine Schlafgemächer verlasse, dann werde ich auch so langsam aktiv bei diversen Nachrichten-Apps. Aber tatsächlich nur digital. Ich habe keine Printzeitung, die bei mir irgendwie ankommt, die ich dann irgendwie morgens lesen würde. Genau. Wie ist denn bei dir, Felix? Wie ist dein Morgenritual?
Ich wach auch irgendwann auf. Da, soweit sind wir auf dem gleichen Stand. Wir wachen beide auf. Und dann bin ich noch so ein richtiger Arbeiter. Ich muss mir meinen Kaffee verdienen morgens. Das heißt, irgendwie muss der Kaffee selbst organisiert von der Küche zum Bett kommen. Aber ich bin auch eher dann der Gemütliche. Ich mache dann tatsächlich, das habe ich auch schon öfter erzählt, morgens auch erstmal das Radio an und starte dann langsam in den Tag. Ich bin auch jemand, der den Wecker nicht so stellt, dass ich zu einer vollen Stunde aufwache, sondern immer so 10 oder 15 vor irgendwas. Damit ich dann die Möglichkeit habe, kurz Kaffee zu holen, wach zu werden und um 9 Uhr dann die ersten, oder um 8 Uhr oder um 7 Uhr die ersten Nachrichten zu hören. Aber dann schon aufnahmefähig quasi. Ich funktioniere dann.
Bekommst du eine Tageszeitung ins Haus?
Oder eine
Wochenzeitung zumindest?
Ich habe ein Wochenzeitungsabo, immer donnerstags. Das ist eine, glaube ich, mit relativ kleiner Auflage Wochenzeitung aus Berlin, die sich aus einer, also ich habe die Jungle World, sagen wir es so.
Ach, ich dachte, es wäre die Bild am Sonntag.
Nein, die habe ich nicht. Und ich habe noch ein digitales Abo von der Rheinischen Post, weil das hier bei mir regional einfach die einzige ist, die einigermaßen ernst zu nehmen ist und die auch alle relevanten Informationen aufbereitet. Da habe ich aber, da gucke ich dann auf dem Pad drauf und ja, das ist mein Morgen. Und dann, wenn ich so eine halbe Stunde gelegen habe und Kaffee getrunken habe und Nachrichten gehört habe und so weiter, dann mache ich mich langsam fertig.
Okay.
Also ich gehe manchmal auch duschen.
Okay, aber also wir haben jetzt so einen klassischen Wochenendablauf auch quasi aufgezeigt, wenn man so ein bisschen Zeit hat, wenn man in Ruhe nochmal irgendwie... Nee, bei dir ist es tatsächlich der Alltag.
Jeden Tag.
Okay, weil bei mir ist es zum Beispiel so, in der Arbeitswoche...
Ich habe immer ein bisschen Puffer.
Okay, nee, bei mir ist wirklich alles straff, auch in der Arbeitswoche, wenn ich um 7.30 Uhr aufstehen muss, dann, oder ich sag mal, wenn ich um 8 Uhr aus dem Haus muss oder irgendwie an den Rechner muss, wie auch immer, dann ist 7.30 Uhr aufstehen, dann direkt ab ins Bad, direkt das, was man da so macht, Zähne putzen, duschen, fertig machen, zieh mir dann einen Kaffee, entweder für to go oder dann eben im Homeoffice jetzt irgendwie für direkt. Und das ist alles komplett durch, also da ist nicht viel Puffer.
Nee, das ist bei mir genau anders. Und Kaffee to go, das wäre nichts für mich.
Nee.
Also vielleicht mal, wenn ich irgendwie in der Stadt unterwegs, also irgendwann mal, ne, weißt du noch, vor long, long time ago, vor Corona, wenn man da irgendwie so nachmittags durch die Stadt gegangen ist oder so, da habe ich mir manchmal einen Kaffee to go geholt. Aber ansonsten bin ich wirklich jemand, der braucht dieses Gemütliche, sich irgendwo hinsetzen, eine Tasse in der Hand haben. Das gehört für mich dazu, zum Kaffeeerlebnis.
Was gibt es denn Gemütlicheres, als so einen Coffee-to-go-Pappbecher in der Gegend zu entsorgen?
Lassen wir die HörerInnen selber entscheiden.
Okay. Ja, nachdem wir die jetzt schon wahnsinnig gelangweilt haben mit unseren Morgenroutinen.
Wieso? Ich finde, das macht uns zu Menschen, Michael.
Aber ich finde schon spannend.
Weißt du, was uns. Ja, mach mal.
Ich wollte nur sagen, ich finde es spannend, dass ich auf jeden Fall den Meerbusch Way of Life hier lebe. Mit meinen Bediensteten und mein Schlafgemächern und dass du der Arbeiter von uns beiden bist.
Ja, wer hätte das gedacht? Aber aus welchem Gemach in deinem Schloss nimmst du denn heute auf? Du hörst dich heute ein bisschen anders an. Bist du irgendwie in den Keller umgezogen oder nimmst du jetzt wieder in der Wagenhalle auf, wie sonst immer, oder wie ist das?
Nee, ich habe die Bediensteten habe ich heute mal aus ihrer Kammer rausgeschmissen, weil ich
so wie gemerkt, Harry Potter.
Genau, weil ich gemerkt habe, das ist ja so ein kleiner Raum, der ist optimal, weil hier halt es nicht so wie in den letzten Folgen. Also die Hörerinnen und Hörer haben es vielleicht mitbekommen, meine Tonqualität zuletzt war nicht so gut. Seit meinem Umzug in diese großen Gemächer und Räumlichkeiten hier, ist das alles ein bisschen schwierig geworden. Aber jetzt habe ich hier diese kleine Nische gefunden, von der ich wusste ich lange gar nicht, dass es die gibt, bis ich mich irgendwann mal gefragt habe, wo schlafen eigentlich meine Bediensteten.
Schlafen die überhaupt? Also du bist ja auch ein Gönner.
Naja, also jetzt halt nicht mehr, weil jetzt habe ich ja den Raum. So. Genau, aber dafür ist hoffentlich die Qualität heute wieder 1A hervorragend und ja. Freue mich auf das. Ist aber auch ein bisschen ungemütlich, muss ich sagen. Also wie die hier wohnen konnten, verstehe ich nicht.
Ich finde,
jeder sollte sich ein Schloss kaufen, meine Meinung.
Ja. Dann hätten wir das Problem mit dem Mietendeckel nämlich auch nicht. Michael, wie sieht's aus? Sollen wir über den Elefant im Raum hier reden? Dass neue Zeiten angebrochen sind für uns beide.
Ja, früher oder später wird's ja zur Sprache kommen.
Ja, wir können ein Announcement machen. Erstens, wir haben uns verlobt. Zweitens, wir sind beide geimpft. Und das jetzt vollkommen unironisch.
Eins von beiden stimmt.
Genau, eins von beiden stimmt. Nee, Spaß beiseite. Wir sind tatsächlich beide mit einem Piekser im Arm. Jens hat uns Impfe gegeben. Wir sind gegen Corona zumindest einmal gespritzt worden. Wie genau. Geht's dir damit?
Puh, ja. Grundsätzlich gut. Also war für mich nie eine Frage irgendwie, ob man sich impfen lässt oder nicht. Wie einige andere, was ich auch völlig legitim finde, dass man sich darüber Gedanken macht, ob man das möchte oder nicht, weil es ja immer noch irgendwie eine freie Entscheidung irgendwie auch sein sollte. Aber für mich stand das irgendwie nie zur Frage und auch nie zur Debatte irgendwie was mir da in den Arm reingejagt wird. So, und wenn sie mir irgendwie aus einem zuvor mit Feuerzeug erwärmten Metalllöffel irgendwie, also hätte ich genommen, ich hätte es genommen. Also ich bin in so einer Corona-Phase, egal was, spritzt mir einfach. Und ich sag mal, jetzt tatsächlich den Impfstoff irgendwie das erste Mal zumindest bekommen zu haben und ist ein gutes Gefühl, weil es so ein bisschen die Hoffnung gibt auf eine Zeit nach Corona oder eine Zeit mit Corona, die aber wieder ein bisschen freier eben wird. Und ich sag mal, was vor allem eben auch Hoffnung gibt, ist eben auch zu sehen, wie die Zahlen der Impfung in den letzten Wochen und Monaten eben dann doch rapide gestiegen sind und dass man auch das Gefühl hat, so, es gibt eine Art Normalität für alle. Es ist aber auch gleichzeitig ein beklemmendes Gefühl, wenn man sich überlegt, dass man jetzt schon dran war, obwohl man, ich sag mal, vielleicht nicht in dieses typische Raster von den derzeitigen Gruppen, die es da eben in der Impfpriorisierung gibt, eben so reinfällt. Zumindest habe ich das im Impfzentrum auch gemerkt, als ich dort eben vorstellig wurde, dass man da schon komisch angeguckt wird. Und spätestens, echt? Nachdem jemand fragte, ja, Sie sind Polizist, ne? Und ich sagte, nee. So, ach, ich hätte Sie jetzt hier fast als Polizist eingetragen. Ich so, ja, nee, danke, ich bin schon ganz zufrieden mit meinem Job. spätestens danach war das schon, also man hat schon das Gefühl irgendwie, dass Leute fragen so, wieso der jetzt eigentlich? Aber ich sag mal, Felix, das ist ja, glaube ich, auch was, du hast es ja auch publik gemacht. Wie waren da so die Reaktionen von Menschen, als sie gehört haben, dass der junge Felix Olberts jetzt schon den Mikrochip bekommen hat?
Ja, das war tatsächlich so ein kleiner Test meinerseits, weil ich ausprobieren wollte, man hört ja immer wieder von diesem, in Anführungszeichen, Impfneid, ob es den wirklich gibt. Deswegen habe ich gedacht, nee, komm, es gibt einen guten Grund dafür, warum du geimpft wirst. Also jetzt vollkommen unironisch. Auch wenn du das jetzt gesagt hast, man passt nicht unbedingt in diese klassischen Priorisierungsgruppen. Doch, sonst hätten wir die Impfe ja jetzt noch nicht. Von daher, also es gibt ja schöne Gründe und es gibt nicht so schöne Gründe. Ne? Und irgendwie hat aber jede Person, die geimpft wird, im Moment ihre Berechtigung da. So, und ich habe irgendwie dann das bei Instagram halt in meine Story gepackt, so, weil ich war an dem Tag halt auch sehr gut gelaunt und habe das dann publiziert. Und es war schon erstaunlich, wie viele Leute tatsächlich dann gefragt haben, hä, wieso wirst denn du schon geimpft? So, ich finde, das ist auch erstmal vollkommen legitim, das zu fragen, weil ich jetzt bei allen, die mir auch geschrieben hatte, das Gefühl hatten, das war jetzt nicht so eine neidgetriebene Frage, sondern so ehrliches Interesse. Aber das ist schon eine Sache, die man, glaube ich, mal allen auch sagen kann. Wenn jemand, so wie wir beide jetzt, die Impfe von Jens schon bekommen hat, dann hat das gute Gründe. So, das ist ja auch dann nicht nur, weil wir als Personen das jetzt gerade brauchen. Das ist natürlich ein schöner Nebeneffekt. Sondern das hat ja im Zweifel dann auch was mit anderen Menschen zu tun. Und ganz unabhängig davon, ob man jetzt...
Oder weil der Podcast einfach wahnsinnig systemrelevant ist, den man produziert.
Oder ob später, wenn die Impfpriorisierung und aufgehoben wird und man am Ende frei die Termine machen kann, man wird ja nicht nur für sich selber geimpft. Und das ist halt das, was wir am Ende alle mal mitdenken sollten. Jede Person, die jetzt im Moment geimpft wird, tut das ja nicht nur für sich selber, sondern in unserem Job, in unserem Privatleben haben wir ja mit unterschiedlich vielen Menschen, aber doch mit mehreren anderen Personen zu tun. Und alleine jetzt mit der ersten Impfe ist es ja schon unwahrscheinlicher geworden oder relativ unwahrscheinlich, dass wir auf die Intensivstation müssten, wenn wir uns mit Corona infizieren würden. Das heißt, wir würden im Zweifel ja schon mal niemanden einen Platz da wegnehmen. Was ja für die andere Person oder für die Gesellschaft insgesamt schon mal gut ist. So, und wenn es dann noch, ne, und das geht ja dann noch weiter in der Logik mit der Zweitimpfung. Wir sind halt nicht mit AstraZeneca geimpft worden aufgrund der Beschränkungen, sondern, also ich mit BioNTech. So, und da spricht die Studienlage ja zumindest im Moment auch dafür, dass man dann tatsächlich auch nicht weitergibt, eine Infektion nach der Zweitimpfung, sondern dass man im Moment, dass man dann sowas wie der Bremsklotz in der Infektionskette ist. So, und das hilft ja dann auch noch viel anderen. So, und jede Spritze, die verteilt wird, ist ein Schritt auf dem Weg zur Normalität. Und das fühlte sich gut an. Also ich habe so ein richtig erhabenes Gefühl gehabt, als ich jetzt zum Impfzentrum gefahren bin. Und ich muss auch sagen, alle, die jetzt da irgendwie sagen, oh, das ist ein Impfchaos oder keine Ahnung was, ich muss sagen, alles, was ich jetzt erlebt habe, war schon okay. Also wie man da durchgeschleust wird, ich war wirklich 35 Minuten da vor Ort und dann war alles fertig.
Also es hat bei mir jetzt länger gedauert. Ich war irgendwie, also insgesamt habe eine Stunde, glaube ich, im Impfzentrum verbracht. Aber es war so gut organisiert. Also es hat sich nie so angefühlt, als wäre ich eine Stunde da, sondern du bist immer irgendwie von einzelnen Stationen immer weitergeführt worden. Es war immer eine Person da, die ansprechbar war, beziehungsweise die einem gesagt hat, was jetzt der nächste Schritt ist, was man tun soll, wo man warten soll, wie es weitergeht. Es war so wahnsinnig gut durchorganisiert. Das war, da war ich wirklich auch beeindruckt.
Und trotz dessen auch flexibel für individuelle Besonderheiten. Also ich sag mal jetzt ein ganz plattes Beispiel. Ich bin jemand, der gerne bei Impfungen, Spritzen, Blut abnehmen, was auch immer, gerne mal umkippt, weil Kreislauf problematisch ist. Habe ich denen gesagt, als ich dann ins Impfzimmer in Anführungszeichen rein bin. Die hat schon so, ja, dann legen sie sich mal eben hin, dann warten wir noch mal eine Minute länger oder so. Trotz dessen hat es nur 35 Minuten gedauert. Also die sind da, ach, hallo, Herr Piep, ne? Also mein Nachnamen, persönlich angesprochen und so weiter. Das ist nicht so, dass man da wie in einer Fabrik durchgeschleust wird, sondern gut organisiert, aber trotzdem persönlich. Ich war wirklich begeistert, muss ich sagen. Danke an alle, die das machen.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man überlegt, wie viele Personen dann da auch irgendwie vor Ort da eben aushelfen, auch die Vielzahl von Ärztinnen und Ärzte, die dann letztendlich auch da sind. Und also du kriegst ja nie die Impfung, ohne dass du vorher einen Kontakt mit einem Arzt oder einer Ärztin irgendwie auch gehabt hast. Das geheime Geräusch.
Ich glaube, das hat man nicht gehört.
Ja, verdammt. Genau, also das war auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend. Und was allerdings bei mir, also da die einzige Schwäche im kompletten Ablauf ist, ich habe jetzt ein komisches Impfdatum in meinem Impfausweis stehen. Es ist nämlich bei mir dann aufgefallen, dass anscheinend der Stempel, den der Arzt in meinem Fall immer ins Impfbuch gemacht hat, der war irgendwie verstellt. Und deswegen bin ich jetzt, steht in meinem Impfausweis, dass ich im Jahr 2032 geimpft wurde.
Aha, was steckt da jetzt so wieder dahinter? Das ist die Frage.
Und das Beste ist, also im Impfausweis ist es nicht korrigiert, auf diesem Impfzettel, den man dann aber noch bekommt, der ja dann auch für die Zweitimpfung wichtig ist, dass man den wieder mitbringt, da ist es dann zumindest handschriftlich korrigiert worden. Und da habe ich in dem Moment auch nicht so schnell geschaltet. Aber da sagte sich die gute Dame, die mich danach betreut hat, dachte sich so, ah, ich mache das jetzt schnell handschriftlich und ändere da mal den Stempel um. Und hat dann aber das Jahr 2020 aufgeschrieben. Das heißt, ich habe jetzt einfach zweimal komplett falsche Jahreszahlen in meinem Impfpass und auf meinen Dokumenten irgendwie stehen. Ich bin gespannt, aber vielleicht bin ich damit auch schon automatisch dann für zukünftige Pandemien gerüstet, wenn ich da meinen Impfausweis 2032 bei der 16. Folge von Corona-Mutation irgendwo vorzeigen muss, kann ich denen dann direkt sagen, so, hier, yeah. Ich darf jetzt ins Kino, weil ich habe die Impfe schon.
Boah, ich hab ja gar keinen Bock drauf, ne? Ehrlich gesagt.
Auf Kino.
Sehr gut. Auf Mutation und ach, nee. Also da wirklich, die Impfung war jetzt mein Lichtblick in den letzten Wochen. Ansonsten bin ich richtig abgefuckt, was so Corona-Management, Politik und insgesamt angeht. Weil gefühlt ja andere Fragen gerade wichtiger sind bei einer großen Volkspartei in unserem Land. Wer von überheblichen Ministerpräsidenten jetzt dann Kanzlerkandidat wird. Schlimm. schlimm.
Was glaubst du denn, wer wird's denn? Felix, gib mal deinen Expertentipp. Sag mal, so einen Pro und wenn wir jetzt so eine Pro- und Kontraliste machen müssten, wer hat da die meisten Kontras?
Boah, ja, also wenn du mich vor einer Woche gefragt hättest, hätte ich ja gesagt, auf jeden Fall wird es Armin Laschet, weil ich da nicht gedacht, also, naja, andersrum, weil ich da von der Logik ausgegangen bin, wenn Armin Laschet sagt, er will es, dann kann die CDU nicht sagen, wir nehmen den nicht, weil dann ist Armin Laschet so beschädigt, dass sie sich direkt einen neuen Vorsitzenden wiedersuchen müssen und dann Friedrich Merz. So. Haben die keinen Bock drauf, habe ich gedacht. Deswegen auf jeden Fall. So, und dann hat ja Kollege Söder gesagt, ja, wenn die CDU das denn möchte, dann stehe ich bereit. So, jetzt haben sie eben gesagt, nee, hier, wir wollen den Armin. Ja, mir doch egal, ich stehe trotzdem bereit. So, und jetzt ist halt wirklich die Frage, ne? Also je länger es dauert, desto mehr bröckelt das, glaube ich. Aber keiner von beiden kann am Ende als Gewinner rausgehen. Weil entweder verliert Laschet halt so dieses ich eine uns alle und ich bin hier das verbindende Element. Oder Söder ist halt so der Spalter und der Populist. So, und das ist jetzt für einen Wahlkampf, glaube ich, beides nicht so geil. Deswegen, wir haben es verkackt, ehrlich gesagt.
Ich glaube, bei all dem Trash-Talk und also so um dieses Duell Söder-Laschet, irgendwie, da wird ja dann auch viel, also guckt man ja auch so ein bisschen so Paparazzi-mäßig irgendwie schon drauf, so, ah, wie verhalten die sich jetzt beide, und ist ja irgendwie schon auch spannend. Man darf aber halt nicht vergessen, es geht hier um wahrscheinlich, mutmaßlich, zumindest wenn man aktuell noch von den Umfragezahlen eben ausgeht, geht es hier halt immer noch um den zukünftigen Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Nach aktuellem Stand zumindest am wahrscheinlichsten. Und also ich sag mal, ist natürlich jetzt beides nicht so die persönliche Aussicht auf eine Kanzlerschaft, von der ich sagen würde, so, jo, das entspricht meinem Wählerinteresse. Aber jemand wie Markus Söder, ich finde es erstaunlich, was der in den letzten 12 bis 18 Monaten für eine Wandlung auch erlebt hat. Also wie er mittlerweile so der Corona-Hardliner, der fast schon grüne CDU-Ministerpräsident, wie er plötzlich auch so, ja, so menschenfreundlich irgendwie rhetorisch agiert, der vor gar nicht allzu langer Zeit, aber noch durch sehr harte populistische Aussagen, die selbst innerhalb der CDU schon sehr am AfD-Rand irgendwie rhetorisch gelegen haben, noch eben auch Wahlkämpfe gemacht hat. Also das ist wirklich so ein Fähnchen im Wind. Man kann über Armin, glaube ich, sagen, was man will und vor allem auch nicht viel Gutes. Aber irgendwie, der bleibt sich auf eine skurrile Art und Weise halt trotzdem treu. Was nicht positiv sein muss, aber da weiß man irgendwie, was man da hat. Und beim Söder, das ist ja wirklich Machtmensch pur und pur, der seine Meinung wechselt. Das ist schon, da habe ich wirklich Sorge, dass so einer Bundeskanzler wird. Aber gut,
ja,
wir alle in der Hand.
Ich habe letztens auch so ein Interview mit einer Biografin von Söder gelesen. Oder nicht gelesen, geguckt. Das war im Fernsehen. Im linearen Fernsehen. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Und die hat auch gesagt, ja, die begleitet den jetzt, also den Söder seit 15 Jahren oder so und hat regelmäßig Interviews, auch in Präsenz. Und der kennt dich 15 Jahre, der hat ihn noch nicht einmal gefragt, hallo, wie geht's? Dem ist das alles vollkommen scheißegal. Und dieses Bürgernahe, was dem ja auch jetzt so ein bisschen nachgesagt wird, ist gar nicht so. Der interessiert sich nicht für die einzelnen Personen, mit denen der zu tun hat, sondern immer nur so, ja, ich bin bei Lanz oder ich bin bei Anne Will oder keine Ahnung was. Und da hat er dann die Leute im Fernsehen quasi als sein Publikum. Das ist sein Umgang und seine Bürgerbeteiligung. Aber so im, ne, das ist irgendwie so ein bisschen wirklich bekloppt. Ich bin mal gespannt, aber es ist auch nicht meine Debatte.
Mir doch egal, wer am Ende nächster Oppositionsführer wird, wenn Annalena Baerbock endlich Bundeskanzlerin wird.
Ja, ist natürlich die zweite spannende Frage, ne?
Ja, da glaube ich, also da würde ich tippen, die Grünen Also wenn sie so dumm sind und Robert Habeck aufstellen, dann ist ihnen auch nicht mehr zu helfen.
Das mag sein.
Wirklich, weil das ist jetzt, das wäre der Gamechanger, wenn jetzt eine Frau wenigstens antritt und die Deutschen haben da Bock drauf. Die haben Bock auf die Grünen, dann gibt es noch viele Deutsche, die Bock auf eine Frau haben weiterhin als Regierungschefin. Zack, das wird denen helfen. Und Robert Habeck ist so,
Naja, aber ist aber abgesehen davon, ob jetzt irgendwie Frau und Grün, muss man einfach sagen, Annalena Baerbock, schon relativ stabil auch, wenn man sie in Interviews hört. Also da, man hört da durchaus die Kompetenz eben auch raus, was bei vielen der männlichen Vertreter, bei Habeck oder Söder, die zwar schnell mal irgendwie was rausposaunen, was dann irgendwie schnell als Meinung abgedruckt werden kann, aber oft so bei der zweiten Nachfrage, so gerade in kritischen Interviews, dann auch immer ganz schnell entlarvt wird. Und da hat man bei Baerbock dann irgendwie doch das bessere Gefühl, dass da sie sich da jetzt vielleicht zu Dingen äußert, von denen sie glaubt, dass sie da irgendwie auch was zu sagen kann. Was als Parteichefin musst du natürlich zu allem immer irgendwie sprachfähig sein. Bei ihr klingt es aber irgendwie immer ein bisschen substanzieller als bei vielen anderen.
Ja, das ist so.
Ja, ich weiß auch noch nicht, wo ich mein Kreuz mache. Vielleicht bei meiner eigenen Partei, vielleicht bei der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Ich bin ja Genosse. Ich stehe dazu auch in harten Zeiten. Ich stehe dazu auch, wenn Olaf Scholz der Bundeskanzlerkandidat ist. Und wenn die Umfragewerte, also wenn die CDU aktuell in Umfragen 9% verliert und die SPD gewinnt davon 1%, da muss man sagen, das verspricht spannend zu werden. Aber ich gebe natürlich nicht auf. Und ja, es sind noch ein paar Wochen und Monate Zeit bis zur Bundestagswahl.
Es ist schön, dass es noch motivierte, optimistische und kämpferische Sozialdemokraten wie Michael gibt. Das ist
absolut.
Das gibt Hoffnung.
Ja klar, man hat doch in diesen Tagen auch nichts anderes, außer vielleicht unsere Playlists.
Boah, sehr gut. Ich habe auch überlegt, wie wir jetzt den Bogen schaffen.
Weil unsere Playlists, die sind hoffnungsstiftend. Manchmal ist auch so, dass ich in mein Gemächer lege und dann mir das Grammophon reinfahren lasse, wo eben aufwendig auf LP gepresst nochmal die Songs unserer Playlist aufgelegt werden. Auf eine monströse 2x2 Meter Durchmesser Schallplatte mit all den guten Songs unserer Good Times Playlist.
Ist auch Aufwand, ne?
Ja, aber ich sag mal, also Aufwand, wenn man die Möglichkeit dafür nicht hat.
Okay.
Ich sag mal, ich reinvestiere das Spotify-Geld, was wir hier monatlich überwiesen bekommen, reinvestiere ich gut.
Sehr gut. Welche Playlist möchtest du denn zuerst machen?
Ich würde die Good Times machen.
Ja, dann mach doch mal.
Dann mache ich die Good Times Playlist. Und in dieser Woche ist jetzt eher nicht so Good Times, aber in dieser Woche ist ein Künstler verstorben, amerikanischer Rapper, DMX. Wo ich gemerkt habe, wir haben ja auch zwischendurch mal drüber gesprochen, wo ich dachte so, okay, von dem kenne ich jetzt eigentlich nur einen Song. Und war der jetzt wirklich so krass berühmt? Und du dann noch gesagt hast, so, ja, ich habe mich da gerade mal irgendwie auch in die Songs nochmal reingehört. Und da kennt man ja wirklich so voll viel von, wo ich dann sagte, so, Naja, dann habe ich doch nochmal genauer reingehört und dann den Song gefunden, den ich gerne auf die Good Times Playlist packen würde. Party Up von DMX ist einer, wenn der im Club auf einer Party irgendwie läuft, dann rasten halt schon alle aus. Und deswegen,
Nummer 1.
DMX, Party Up. Auf Nummer 1 und auf Nummer 2 würde ich Bastille oder Bastille oder Bastille, ich habe keine Ahnung, wie diese Band ausgesprochen wird, mit dem Song Surviving packe ich auf die Playlist.
Okay.
Und wenn die Leute dann draußen dann keine gute Laune haben, dann liegt es wirklich nicht an uns, muss man sagen.
Ja, vielleicht
und schon gar nicht an den beiden Songs, die du jetzt noch droppst.
Ja, da bin ich jetzt gespannt. Der Druck ist da. Ich packe einmal drauf von meiner Lieblingsband.
Die Sportfreunde Stiller.
Nee, von den Ärzten. Himmelblau. Und offensichtlich habe ich dich mit DMX so ein bisschen geinfluenced. Andersrum hast du mich aber auch geinfluenced diese Woche mit deiner Insta-Story zum 65. Geburtstag unseres Helden von Herbert Grönemeyer. Das hast du ja wunderbarerweise zelebriert in deiner Insta-Story.
Für uns in Bochum ist das hier quasi ein nationaler Feiertag.
Ja, oder halt ein kommunaler Feiertag.
Für uns ist das ein nationaler Feiertag in Bochum.
Okay, auf jeden Fall habe ich dann auch gedacht, ach komm, pack zur Feier des Tages jetzt auch nochmal nachträglich Herbert Grönemeyer auf die Playlist. Und ich finde ja, Musik nur, wenn sie laut ist, ist wirklich ein guter Song. Der ist zwar, so wie du vorhin in der Vorbesprechung gesagt hast, vielleicht ein bisschen schlecht gealtert. Man hört technisch raus, der ist in den 80ern gemacht worden. Aber trotzdem, der Rhythmus, den man da raushört, beziehungsweise die Melodie ist einfach so gut. Da kann ich mich nicht entziehen. Und ich wünsche allen unseren HörerInnen viel Spaß dabei, jetzt reinzuhören. Und wir machen mal eben eine Pipi-Pause.
Bis gleich. Sie mag Musik nur, wenn sie laut ist. Das ist alles, was sie hört. Ach, Felix, ja, beim letzten Mal mochten die Hörerinnen und Hörer schon sehr, wenn ich nach der Pause anfange zu singen. Habe ich schönes Feedback zu bekommen. Ja, ich hab schon, also ich überlege, mich vielleicht für die nächste Staffel The Voice Kids anzumelden. Hab aber jetzt auch, also ich war, bist du im The Voice Kids Game?
Nur insofern, als dass mir laufend bei Facebook in der Timeline und bei Instagram angezeigt wird irgendwelche Videos. Das ist keine Performance, das ist ein richtiges Konzert.
Ja, also ist schon, also das Niveau bei The Voice Kids ist auf jeden Fall wahnsinnig hoch. Deswegen bin ich noch ein bisschen, ich übe vielleicht noch ein bisschen hier im Podcast erstmal das Singen, bevor ich
würdest mich da du den was anderen stelle. Würdest du was Deutsches singen oder was Englisches? Weil ich finde, bei Kindern, die Englisch singen, finde ich das noch so, ja, kann man machen. Aber sing doch Deutsch. Sing doch was, wo du auch richtig mitgehst und mitfühlst.
Naja, aber dann bleiben ja irgendwie nur Songs von Mark Forster und Max Giesinger, ne?
Was das ja ist halt auch für bei der Jury, wer sitzt denn im Moment in der Jury? Ich weiß das nicht.
Alvaro
Soler.
Ja, genau, der. Habe ich vorher, kannte ich nicht. Der saß einfach, habe ich noch nie von gehört,
weil
der sitzt dafür für der Jury.
Weil du kein Lokalradio hörst, das ist das Problem.
Das ist wahrscheinlich das Problem. Dann Michi Beck und Smudo von den Fantas. Dann Stefanie von Silbermond.
Symphonie.
Genau. Und Vincent Weiss.
Ja, Vincent Weiss, ja. Bei dem man sich wirklich fragt, wie konnte der erfolgreich werden?
Weiß man nicht.
Okay. Ja, aber
Weil Vincent Weiss, weiß man nicht. Naja.
Okay. Das heißt aber, Lena und Marc sitzen nicht mehr in der Jury.
Also nicht bei The Voice Kids. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Formaten aussieht. Ich bin da auch erst jetzt wieder, also ich habe das eigentlich nie so richtig verfolgt, bin jetzt erst ins Game eingestiegen und muss sagen, es entertaint mich doch ziemlich gut. Einfach, weil es irgendwie auch süß ist, diese Kids dann da zu sehen, die da wirklich mit Freude und einfach aus Bock an der Laune irgendwie da teilnehmen und die sich auch untereinander freuen können, wenn einfach jemand anderes dann weitergewählt wird und sie nicht. So, das ist schon irgendwie, das ist schon herzerwärmend, das irgendwie zu sehen. Was man ja ansonsten bei Sat.1 eher selten hat, ne? Ich weiß nicht, ob du weißt, worauf ich anspielen möchte.
Auf welchen der vielen Skandale?
Wir müssen, glaube ich, gar nicht so richtig auf die einzelnen Skandale eingehen, aber Sat.1 besticht aktuell nicht so richtig durch eine gute Auswahl von Programminhalten und auch ProtagonistInnen. So.
Und Krisenkommunikation. Also
Krisenkommunikation. Also auch um hier nicht justiziabel angreifbar zu werden, reden wir jetzt nicht darüber, dass ein großer Moderator.
Also körperlich groß, ne?
Ein körperlich großer Moderator, aber eben auch ein für Sat.1-Formate sehr präsenter Moderator, der auch dem Humorgenre zuzuordnen ist, seit einiger Zeit bestimmte Vorwürfe im Raum stehen, die von einer seiner Ex-Freundinnen in den Raum geworfen sein könnten, die ihn nicht in einem guten Licht dastehen lassen könnten. So, und es dazu diverse Hashtags im Internet gibt. und gleichzeitig eben auch eine große Aktivität von AnwältInnen, des besagten Moderators, der alle Presseberichte dazu auch sehr schnell zum Schweigen bringt.
Das ist das eine. Und das andere ist Prinz Markus von Anhalt, der einfach ein scheiß homophobes Arschloch ist.
Ja, wo man sich wirklich fragen muss, muss man, also Sat.1 hat ja so ein bisschen, also ich glaube, wie heißt das Ganze? Ist das Love Island oder ist das
Promis unter Palmen.
Promis unter Palmen, ist das okay?
Aber das Konzept ist jeweils das gleiche, glaube ich.
Genau, also irgendwie ist aber, also da absolute Trash-Promis, die zusammen irgendwie vor Kameras gestellt werden, wo man sich fragt, so, also, was ist das überhaupt für eine Auswahl von Menschen, wo man irgendwie von vornherein wissen müsste, dass solche verbalen Ausfälle da automatisch irgendwie auch passieren. Und dass ein Sender da nicht die Eier in der Hose hat, ich sag's mal so, da Dinge überhaupt gar nicht erst auszustrahlen, die so unter, also die so menschenfeindlich einfach auch sind und auch überhaupt nicht mehr ins Jahr 2021 irgendwie passen und dann damit rechtfertigen, so, ja, auch wir dachten, das ringen die Teilnehmer unter sich. Das ist schon wirklich an Ignoranz kaum zu überbieten. Genau, also das ist Sat.1 nicht so mein Sender, muss ich sagen. Aber so Voice Kids ist natürlich trotzdem hervorragend.
Aber kommt das auf Sat.1? Kommt das nicht auf ProSieben?
Nee, The Voice Kids kommt tatsächlich auf Sat.1. Und das ist auch
ein Irrglaube. Ah, aber das ist eine Sendergruppe. Oh, das ist ja verrückt.
Ja, es ist halt, warte mal, Sat.1, ProSieben ist es nicht auch, die haben doch auch da so zwei Moderatoren, die machen manchmal so 15 Minuten zu Dingen und danach verbessert sich die Welt immer. Da klatschen dann alle im Internet und sagen so, was dieser.
Guckt euch das an, diese 15 Minuten lohnen sich.
Was Joachim und Klaus da wieder gemacht haben, das war ja wirklich so wir haben jetzt Probleme hier gelöst, während gleichzeitig in derselben Sendergruppe gezündelt wird. Das ist schon sehr, sehr erstaunlich.
Gut, aber wir leben im Kapitalismus, da ist das wahrscheinlich auch keine Überraschung. Was auch keine Überraschung ist, ist, dass es tatsächlich auch bei einem, darüber haben wir letzte Folge, habe ich das ja auch schon angeteasert, großer Fan von einem aktuellen Format auf Amazon Prime. LOL, Last One Laughing. Habe ich jetzt zu Ende geguckt, muss ich sagen, fand ich richtig gut. Die Creme de la Creme der deutschen Comedy und Mirko Nonchef waren da.
Verdammt, also genau, den, ja, gut. Well played.
Ja, nee, fand ich wirklich gut. Hast du es auch gesehen?
Ich habe es auch gesehen, noch nicht alle Folgen. Die aktuelle bin ich noch schuldig. Ich weiß gar nicht, ob das ist dann die letzte der Staffel auch?
Es sind ja immer zwei Folgen pro Woche, die du dir angucken kannst. Ah, okay. Also es sind insgesamt 6 Stunden, wo die zusammen geschlossen sind in einem Raum, nicht lachen dürfen. Und jede Folge ist 1 Stunde.
Okay, also ich glaube, ich habe vier habe ich jetzt gesehen. Mhm. Die letzten bin ich noch schuldig. Aber ich muss sagen, ich war am Anfang sehr skeptisch, als du davon erzählt hast und auch so diese Ausschnitte gesehen habe. Aber es ist schon wirklich, es gibt sehr viele sehr starke Momente, die wirklich sehr, sehr lustig sind. Und was ich sagen muss, die Zusammenstellung der Comedians, die da bei sind. Ich mag jetzt nicht alle davon, aber ich mag es, dass sie wirklich geguckt haben, dass einfach da unterschiedliche Charaktere und auch, ich sag mal, humorfremde Persönlichkeiten, also voneinander so von der Art und Weise, wie sie eben Humor oder Comedy machen, dass die da aufeinander prallen.
Das
gefällt mir sehr gut.
Und wir haben es natürlich auch aus professioneller Sicht uns angeguckt. Das sind ja auch KollegInnen von uns, absolut, muss man ja auch sagen. Dann guckt man das natürlich auch nochmal aus einer ganz anderen Perspektive und Sichtweise.
Haben sich bei dir da auch Fragen ergeben, Felix?
Ja, ich habe mich zum Beispiel gefragt, wenn jetzt für Staffel 2, die es ja geben wird, hat Bulli schon bestätigt, wenn ich jetzt da sitze, wer könnte da sitzen? Kein Problem, ich würde das Ding gewinnen. Und bei wem wäre ich sofort raus? Das waren die zwei Fragen, die ich hatte. Und ich glaube, Michael, das können wir ganz gut verbinden mit unseren existierenden Kategorien, die kurzen und scherzlosen 3, oder?
Es ist, als wäre die Idee von dir gewesen. Das ist, es macht von vorne bis hinten einfach Sinn.
Das ergibt Sinn, ja.
Ja. Gut, dann lass uns doch direkt mal starten. Unsere Aufgabe ist jetzt zu überlegen, wer sind die drei humoristischen KünstlerInnen, bei denen wir sagen würden, 6 Stunden mit denen in einem Raum, no problem, mo. da eine Miene zu verzücken oder das keine Miene zu verzücken.
Das machen wir und dann mit den kurzen drei, ja?
Genau. Und gleichzeitig dann noch zu gucken, mit welchen drei KünstlerInnen wäre es absolut schwierig, vielleicht auch nur nicht 6 Stunden, sondern 6 Minuten einfach in einem Raum zu sein, ohne Gefahr zu laufen, sich nicht beherrschen zu können.
Jo.
Wollen wir erstmal die kurzen drei machen mit den drei Comedians, von denen wir sagen, da verzücke ich keine Miene.
Juckt mich nicht.
Machen wir im Wechsel?
Mhm.
Okay, Felix, dann würde ich direkt mal starten mit Rüdiger Hoffmann. Die Älteren werden ihn vielleicht noch ein bisschen präsenter kennen. Habe ich mal im Programm live gesehen, zu dem ich eingeladen wurde. Ich habe selten so wenig gelacht in einer Live-Veranstaltung wie da.
Es sind zwar die kurzen drei, aber ich stelle mir ein Live-Programm von Rüdiger Hoffmann folgendermaßen vor. Hallo erstmal, Lacher und dann 2 Stunden Random Talk, wo man nicht mehr weiß, was passiert.
Ja, auf jeden Fall eine sehr langsame Stimme. Und das Einzige, was noch Laber sind, sind die Gags.
Okay. Ich hätte als erstes Mario Barth. Kennst du?
Ich habe ja mal.
Wirklich passiert, wirklich.
Es sind die kurzen drei, aber ich muss trotzdem. Ich habe ja mal den Mario Barth Contest im Vorfeld der Neo-Magazin-Aufnahme gewonnen. Und durfte dort ein Mario Barth Gag präsentieren und habe schallenden Applaus dafür bekommen. Von 200 Menschen.
Ey, das war. Eine größere Zielgruppe hattest du für deine Gags noch nie.
Das ist richtig. Mein Management ist da irgendwie auch nie so hinterher gewesen.
Ah, okay. Was hast du als zweites?
Die zweite Person hätte ich Ralf Schmitz.
Ja, stimmt.
Also ein Comedian, der am Ende auch eine RTL-Sendung moderiert, die heißt Take Me Out, ist wirklich auch, nee, Entschuldigung. Also macht er mal Gags über seine Größe. Das finde ich ein bisschen billig. Wer macht denn sowas?
Das ist ganz schlimm. Ich hätte, auch wenn das jetzt unserem intellektuell anspruchsvollen Publikum wahrscheinlich missfällt, als erstes Volker Pispers. Der tritt zwar sowieso nicht mehr auf, weil der jetzt sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, aber
Ist er gecancelt worden? Cancel Culture?
Boah, ja, der soll seine Witze über die USA und den Imperialismus bitte woanders machen. Aber nicht bei mir. Ich würde da sitzen und sagen, halt die Schnauze. So, das war Nummer 2. Und Nummer 3 bei dir?
Nummer 3 wäre bei mir Cindy aus Marzahn, weil einfach diese Figur irgendwie. Es hat irgendwie was Tragisches, aber irgendwie vor allem nichts Witziges. War immer irgendwas, was ich nie wirklich richtig gut fand.
Okay. Ich hätte als drittes auch eine Frau, nämlich Mirja Böß. Ich habe die schon live gesehen.
Mirja oder Mirja?
Mirja Böß.
Mirja.
Wirklich so eine, das ist so eine Comedian-Darstellerin. Nee, das ist mir ist auch immer so aufgesetzt. Und sehr
man
laut
muss
immer.
Man muss natürlich sagen, Humor hat viele Facetten. Jede und jeder kann sich da natürlich aus dem großen Repertoire von Comedians das rausnehmen, was er oder sie irgendwie gerne mag. Es gibt auch Menschen, die vielleicht genau da richtig gut zu ablachen können.
Mhm.
Unsere Personen, zu denen wir richtig gut ablachen können, sind dann eher jetzt wahrscheinlich die folgenden.
Soll ich jetzt anfangen?
Gerne.
Okay. Ich hätte als erstes den Kurt Gröber. Ich kann nicht Berlinern. Kurt dafür viel besser. Und ich bin halt besonders anfällig bei so Leuten, die nicht unbedingt nur geschriebene Nummern haben, beziehungsweise auch rollentechnisch funktionieren, sondern die auch spontan in der Konversation dich einfach fertig machen. Und das ist Kurt Krömer, der hat jetzt auch in dieser Prime-Sendung, steht ja auch irgendwann so schräg hinter Barbara Schöneberger und sagt, ich wollte nur sagen, wenn du irgendwas brauchst, ich bin für dich da. Und das wäre so ein Moment, da wäre ich am Boden, wirklich. Weil da rechnest du nicht mit und das ist so trocken, da wäre ich vollkommen raus. So, das ist meine Nummer 1.
Ja, also Kurt auf jeden Fall bei mir auch ein, wir duzen uns ja unter Kollegen.
Ja, eben, Kollege, liebe Grüße.
Genau, Kurt auf jeden Fall auch jemand, bei dem ich es sehr schwer hätte. Für mich so ein bisschen ähnlich zu Kurt Krömer wäre Till Reiners. Weil die haben beide so, die können dich auf der moralischen Ebene, kannst du mit denen, glaube ich, intellektuell wahnsinnig gut diskutieren und sehr ernst mit denen quatschen. Und die würden aber auch ganz trocken in so einem Gespräch dann irgendeinen Knaller raus haben, mit dem du nicht rechnest, und würden dich einfach, ich sag's mal so, intellektuell zerficken. Und also Till Reiners wäre für mich irgendwie da ein Kandidat. Ist mein Kurt Krömer. Würde ich keine 3 Minuten schaffen wahrscheinlich.
Ja. Also als vierte Person hätte ich auf jeden Fall noch dich, das wollte ich noch gesagt haben.
Oh.
Vorher. Aber vorher steht in der Reihe leider, oder das ist jetzt spontan nochmal geändert, Hans-Peter Kerkeling.
Ah, der HP.
Der HP. Das wäre auch so eine Person, der hat zwar seine Rollen, also Horst Schlemmer, kein Problem, da kann ich auch 10 Stunden, glaube ich, sitzen und es nicht lustig finden. Aber der ist einfach, der ist sich für nichts zu schade. Und ich glaube, das würde mich auch nochmal richtig killen.
Ich musste gerade wirklich auch überlegen, weil du es so komisch betont hast, auch mit dem vollen Namen, musste ich wirklich gerade kurz überlegen, von wem redet er denn da? Ja, hat ein bisschen bei mir gedauert. Stimmt, ja, stelle ich mir auch sehr schwierig vor. ja, gut. Vielleicht doch nicht so schwierig. Schwieriger könnte es da sein bei einem etwas jüngeren Comedian, der in der Entourage von Felix Lobrecht dabei ist, den ich in diesen Studio 44 heißt, glaube ich, die Kollabo, wie heißt es?
Stand-up 44,
nicht Studio 44. Da
Studio
bin ich
Schmidt.
Da bin ich bei einem anderen Kollegen von Felix hängen geblieben. Stand-up 44, da besticht in den Videos vor allem immer für mich ein Kollege, Kavus Kalanta, der auch manchmal so witzige Sachen rüberbringt. Es gibt diese Stadt-Land-Fluss-Reihe, die sie da zusammen machen bei Stand-up 44. Und Kavus Kalanta erfindet da immer deutsche Sprichwörter. Und die sind so unglaublich gut. Jedes davon könnte einfach wahr sein und sie sind gleichzeitig so, also für mich absolute, absoluter Kult der Kavus. Mit dem könnte es, glaube ich, richtig schwierig werden.
Ja, die Erfahrung habe ich letztes Jahr gemacht. Einzige Comedy-Veranstaltung 2020, wo ich war, Open-Air-Tour von Stand-Up 44, wo tatsächlich dann alle 4, das Lustige, Stand-Up 44 sind 4 Personen, nämlich Kinan Al, Daniel Wolfson, Kavus Kalanta und Lobrecht. Und in der Reihenfolge sind sie auch aufgetreten an dem Abend. Und natürlich waren alle nur wegen Lobrecht da. Aber ich muss auch sagen, bei Kavus Kalanta habe ich deutlich mehr gelacht. Weil das war, der hatte richtig abgeliefert. Dem sage ich eine große Zukunft voraus.
Absolut.
Absolut. Wem ich keine große Zukunft mehr voraussagen muss, weil die Person hat schon eine große Gegenwart, nämlich als Radiomoderatorin, als Schauspielerin, als Comedian und als DJ und Instagram-Star.
Gleich kommt der Drop.
Larissa Ries. Die finde ich in den Sketchen vom Neo-Magazin Royal, wo sie ja auch Teil des Teams, des
Ensembles. So sagen wir Medienleute das.
Finde ich die gar nicht so lustig, aber wenn ich die Insta-Story von Larissa Ries sehe, ich brech regelmäßig zusammen und hoffe, Wilma geht's gut.
Grüße und Shoutout gehen raus an Wilma. Und ich habe auch eine Frau auf meinem dritten Platz. Ariana Barbori ist vielleicht nicht so richtig der Comedy-Szene 1:1 zuzuordnen. Podcasterin, Teil des Duos von Herrengedeck und für mich die Frau, die im Internet einfach die lustigsten Instagram-Stories macht. Auch immer so Alltagssituationen, die sie so herrlich kommentiert, parodiert. Unglaublich lustig und ich glaube, das könnte gemeinsam mit ihr in einem Raum, könnte das sehr, sehr schwierig werden. Nicht zu lachen.
Das waren unsere 3 Comedians, mit denen wir jeweils 6 Stunden aushalten würden, beziehungsweise keine 5 Minuten. Michael, jetzt haben wir über Corona geredet, über die K-Frage und deutsche Comedy. Was bleibt uns jetzt noch?
Ich muss mit dir noch, bevor wir das Themenfeld Fernsehen jetzt abschließen, da ist noch ein Elefant im Raum.
Noch einer.
Der Kollege und man muss schon sagen, auch guter Kollege aus der Podcast-Welt, Thomas Schmidt, oder wie wir ihn nennen, Tommy, hat eine eigene Show bei ZDF Neo. Und ich meine, also auch wir haben Thomas Schmidt ja mit groß gemacht. War ja auch schon Thema und Inhalt unserer Folgen hier. Hat jetzt da so eine Show bei ZDF Neo. Was halten wir davon, Felix?
Also erstmal müssen
wir. Die zweite Frage, ich stelle sie vorab, wann kommt Studio Olberts?
Zur letzten Frage äußere ich mich im Moment nicht.
Vertragsgespräche, okay.
Aber ansonsten möchte ich gerne Danke sagen. Tommy, wenn du das hörst, danke. Wir haben dich mit groß gemacht und du hast dich revanchiert. Tatsächlich profitieren auch wir davon, dass es diese Sendung jetzt gibt auf ZDF Neo. Weil tatsächlich Leute noch die Folge, wo Tommy Thema und Teil der Sendung ist, unseres Podcasts immer noch hören. Und das in Zahlen, die sich wirklich in immensem Maße bewegen. Das ist erstmal die Vorbemerkung. Vielen Dank, lieber Thomas. Liebe Grüße nach Detmold, Köln oder Hamburg, je nachdem, wo du gerade bist. Liebe Grüße. Und ansonsten muss ich sagen, ich habe jetzt die ersten zwei Folgen gesehen und es ist eine Entwicklung da. Und ich glaube, diese Sendung ist grundsätzlich mit einer sehr soliden Anlage unterwegs. Also die Grundkonzeption stimmt. Sie lebt aber, glaube ich, in Zukunft vor allem von den Gästen. Weil in der ersten Folge war die Kollegin von
Sabine Rückert.
Sabine Rückert von
Zeitverbrechen.
Genau, von Zeitverbrechen da. Das war zu monothematisch, glaube ich. Das hat nicht gezündet, das Thema. Deswegen war der Auftakt aus meiner Sicht so. Okay. Aber jetzt war Henning May da in der zweiten Folge. Und das fand ich wirklich sehr gut. Weil da hatten sie mehrere Spielwiesen, wo sie sich so ein bisschen den Ball hin und her spielen konnten. Und man hat auch gemerkt, als Person unter Hipstern versteht man sich besser, die matchen. Und ich bin sehr gespannt, wie die Gästeauswahl weiterläuft, weil ich glaube, das wird am Ende das sein, womit der Erfolg der Sendung steht oder fällt.
Ist witzig, weil das so ein bisschen auch das ist, was uns als Podcast vielleicht auch anhängt. Sehr starke Folgen waren immer begleitet von Gästen, die wir irgendwie mit hatten. Liebe Grüße noch einmal an die wunderbare Kim, die in der letzten Folge bei uns dabei war. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, was unwahrscheinlich ist, dann holt es auf jeden Fall noch nach, es lohnt sich. Ich bin mit dem Format, also wir haben da schon auch mal so ohne Mikrofon mal drüber gequatscht. Ich finde das Format bisher stabil gestartet. Sehe da viel Luft. Ich muss aber sagen, ich habe die zweite Folge auch gesehen und war ein bisschen. Nee, da geht noch was. Und bin noch nicht so abgeholt. So. Find's aber eine stabile Sendung. Aber da muss noch irgendwie. Da fehlt mir noch was.
Aber hast du denn. Hast du denn die Eigenwahrnehmung beziehungsweise das Feedback von Tommy an Tommy gehört in der aktuellen Folge Hack?
Das habe ich auch gehört.
Fand ich.
Und das finde ich auch völlig gut, so zu sagen, so ja, ich nehme die Kritik irgendwie wahr und ist ja auch richtig, weil so das muss sich ja auch erst irgendwie alles finden und der macht sich da selber auch gar nicht so den Druck, weil das Ganze ja eh so ein bisschen eher konzeptionell gedacht ist nach dem Motto, ja, wir machen jetzt ja einfach mal ohne irgendwie uns da.
Hat er sich auch bei den Besten abgeguckt, wie bei uns.
Hat er sich bei den Besten abgeguckt, absolut. Und ich meine, da ist ein cooles Team hinter, ne? Also ich bin großer Fan von einem seiner Autoren, Tarkan Bakci. Ich bin großer Fan von Kurt Prödel, der dort immer seinen Auftritt hat. Aber ich weiß von den Menschen, da kann noch mehr kommen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so der, also Henning May in Interviews, finde ich, geht mir auf die Nerven. Ist vielleicht auch da ein persönliches Ding, dass mich das Interview gestern nicht abgeholt hat. Aber es kann alles noch kommen. Thomas, wir wünschen dir auf jeden Fall alles, alles Gute und freuen uns dann aber auch, wenn du irgendwann den Sendeplatz freimachst für Studio Olberts auf ZDF Neo. Felix, wird's eine Musiksendung, frage ich mich vor allem, weil du natürlich nicht nur für deine pointierten Gags und deine Klugheit und Allwissenheit, die du als mittelalterweißer Mann ausstrahlst, bekannt bist, sondern ja eben auch für die absolute Topdichte der Songs, die du eben wöchentlich auf unsere Playlist packst. Wollen wir die Sad Times machen? Und ich einfach nur, weil ich es nicht erwarten kann, zu hören, welche Songs du diese Woche mitgebracht hast.
Ja, das können wir gerne machen.
Dann starte doch einfach mal.
Ich starte, okay. Ich habe als erstes mitgebracht Justin Timberlake, den ich als Künstler schon immer sehr verehre. Schon als er bei NSYNC war, war ich großer Fan und vor allem war ich immer neidisch, weil das wissen auch die meisten. Ich war großer Britney-Fan schon immer. Insofern großes Vorbild von Anfang an. An dieser Stelle
kann vielleicht man jetzt auch. Kann man jetzt in diesen Tagen auch lupenreine Weste der Justin, gerade in seiner Beziehung mit Britney. Nee, toller Künstler, muss ich wirklich sagen, Felix.
Ja, auf jeden Fall, ja. Finde ich, gehört auf die Sad Times Playlist Cry Me a River. Das wäre jetzt mein erster Song für die Playlist. Und der zweite.
Ich würde ganz kurz. Ich hole hier ganz kurz etwas aus meiner Tasche.
Boah.
Es muss tief graben. Kurz am Hoden vorbei. Da habe ich ihn. Den Veto. Ich ziehe hier meinen Veto, Felix Albert. Cry Me a River ist wirklich ein Song, den möchte ich persönlich nicht in meiner allerliebsten Lieblingsplaylist. War, als ich 15 war, war Cry Me a River schon ein Song, der
durfte. Cry Me a River.
Der durfte bei Viva laufen, weil ich konnte ihn nicht wegskippen. Aber im Jahr 2021 hat dieser Song wirklich nichts auf einer Playlist, die mich emotional berühren soll, zu suchen. Deswegen ziehe ich hier ein meiner noch verbliebenen Vetos.
Vielleicht
bye.
Vielleicht war das von mir jetzt aber auch strategisch so vorgedacht. Weil jetzt fühle ich mich ein bisschen entspannter. Weil beim zweiten Song ist es so, dass ich da seit anderthalb Jahren, seit wir dieses Projekt gestartet haben, tatsächlich mit mir gerungen habe, ob ich so mutig bin, diesen Song draufzupacken. Und vollkommen unironisch ist das einer, der mich hart triggert. Da müssen nur 2 Sekunden von dem Song laufen und mir schießen die Tränen in die Augen. Auch wenn ich drüber rede alleine schon. Das ist krass. Deswegen habe ich gedacht,
weißt du dann River?
Ich crime mir dann richtig einen River und ich packe ihn aber heute drauf und ich bin froh, dass du, weil wenn du da den Veto ziehen würdest, Freundschaft beendet. So, ich will es nur sagen, du hast ja noch einen.
Nenn den Song doch auch.
Das Problem ist, ich weiß nicht genau, wie ich den Song aussprechen soll. Er ist auch von Stone Sour, haben wir ja schon auf den Sad Times mit Through Glass. Und jetzt kommt die Schwierigkeit. Ich bin nicht sicher, ob ich den seit 15 Jahren, wo ich diesen Song höre, tatsächlich richtig ausspreche. Es ist Englisch, klar. Stone Sour kommen aus Amiland. ZZYZX Road. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Wahrscheinlich total falsch. Aber trotzdem packe ich den Song drauf. Es gibt ihn in mehreren Versionen. Bei Spotify sind alle gut. Von daher, der Mensch, der am Ende die Playlists füllt bei Spotify in unserem Duo, darf da individuell gucken, welche Version da am ehesten gefällt. Aber das ist auf jeden Fall der Song, der für die saddesten der Sad Times bei mir steht. So, Seelenstriptease fertig.
Jetzt krabe ich noch einmal ganz kurz in meiner Tasche und muss noch mal richtig. Ah, wo habe ich es denn? Da. Da sind meine 2 Vorschläge für diese Woche für die Playlist. Ich habe nämlich für die Sad Times Playlist diesmal Sia mitgebracht mit dem sehr bekannten Song Chandelier. Und zwar in der Piano-Version, weil der da einfach noch so ein bisschen weniger radiopoppig und ein bisschen gefühlvoller, trauriger noch irgendwie auch ist. Und handelt ja so ein bisschen davon, dass man einfach sich eine Nacht komplett abkapselt vom Alltag und sich in Alkohol und Party irgendwie einfach mal die Nacht irgendwie verbringt und an nichts anderes denkt und mal allen Kummer irgendwie von sich abstreift und durchfeiert. Und das ist wirklich was, wo ich sagen muss, das Bedürfnis danach, das mal wieder zu tun, ist so unfassbar groß bei mir. Mhm. In diesen Zeiten jetzt fehlt es einfach irgendwie, auch wenn es ein absolut dummes Konzept ist, irgendwie zu sagen, so heute trinke ich mich mal richtig voll und guck mal, was passiert. Es fehlt und dieser Song drückt es einfach wahnsinnig gut aus und ist generell einfach ein schöner Song. Deswegen Sia mit Chandelier und von The Streets packe ich noch Blinded by the Lights. Findet das lyrische Ich, verbringt die Zeit auch in einem Club in diesem Song. Passt deswegen ganz gut auch zu dem anderen Song. Hat aber eine etwas andere Geschichte, die auch nicht so richtig gut irgendwie ausgeht. Trauriger Song. Ich glaube, damit haben wir diese Woche mit diesen drei wirklich hervorragenden Songs haben wir, glaube ich, die Playlist ganz gut gefüllt. Und können jetzt noch mal in einen ganz kurzen Break gehen, bevor wir dann ins Finale von Kurz und Scherzlos Folge 8, Staffel 2 hinüberfahren.
Wow, tschüss. Caramba! Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt so angefangen habe, aber wir machen einfach
nochmal. Aber warum nicht? Es ist unser Podcast, wir machen, was wir wollen.
Meinst du, es hört überhaupt gerade noch jemand zu? Ich weiß es nicht.
Ich auch nicht, aber Felix, ich verstehe dich schlecht, weil wir sind hier ganz schön schnell unterwegs auf unseren kleinen Geräten, auf den zweirädrigen, mit denen wir hier gerade ins Ende der Folge sliden.
Boah, du bist, ja, schön das Thema gedroppt, weil wir haben gerade in der
Pause. Welches denn, Felix?
Wir haben gerade kurz in der Pause schon drüber gesprochen. Ich möchte heute eine Beratungsleistung von dir haben, Michael, weil ich nicht weiß, wie ich mit der neuen Situation umgehen soll.
Gar kein Problem.
Alle HörerInnen wissen, ich wohne nicht in der Großstadt, sondern in der rheinischen Provinz. Ich wohne in der Stadt der Millionäre in Meerbusch. Und hier passieren Dinge, mit denen ich nicht umgehen kann. Wir haben seit dieser Woche E-Scooter. Und die stehen jetzt auch wirklich bei mir vor der Tür. Und ich weiß wirklich nicht, wie ich damit umgehen soll. Bin ich die Zielgruppe? Bin ich zu alt dafür? Für welche Wege nutze ich solche Dinger? Gib mir doch einfach mal einen Rat aus dem Ruhrgebiet. Sag doch mal, wie nutzt du die Dinger? Wie stehst du dazu? Wie benutzt man die? Ich brauche Lifehacks.
Ja, also Felix, E-Scooter ist natürlich immer noch das E-Mobil, das einfach immer noch angesagt ist. Es gab ja viele Stimmen, die am Anfang bei Markteinführung gesagt haben, so, die Dinger, die verschwinden so schnell wieder aus den Innenstädten. Und man muss sagen, nee, sie haben sich gehalten. Sie verschönern immer noch die Landschaften unserer Städte und sind immer noch relativ breit eben auch verbreitet. Und ich finde es gut, dass jetzt auch so langsam der ländliche Raum erschlossen wird, weil ich sag mal, wo bietet es sich mehr an, vielleicht auch mal auf das vierrädrige Mobil zu verzichten und auf eine umweltfreundlichere Variante umzusteigen, als auch im ländlichen Raum, auch zum Beispiel im Meerbusch. Ich finde das gut, dass ihr auch so langsam an der städtischen Infrastruktur irgendwie auch beteiligt werdet. Wenn jetzt noch schnelles Internet zu euch käme, dann würde auch die Aufnahme unseres Podcasts deutlich leichter fallen. Ich begrüße das erstmal sehr und kann dir auch nur empfehlen, Felix, das mal selbst auszuprobieren. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich habe es selber noch nie gemacht, aber es ist, Leute, wenn sie es tun, sehen so aus, als hätten sie wahnsinnig viel Spaß daran.
Echt? Du hast es noch nie gemacht?
Nee, ich habe noch nie auf einem E-Scooter gestanden. Es scheitert so ein bisschen. Es gibt also eine ganz natürliche Hürde, wo ich auch als mittelalter Mensch wirklich Angst habe, ob ich schon zu alt dafür bin. Wie schaltet man diese Dinger frei? Wie funktioniert das? Dieser Scham-Moment, mich da vorzustellen und dabei beobachtet zu werden, wie ich versuche, so ein Ding freizuschalten, das ist wirklich was, wo ich würde das gerne mal ausprobieren, aber ich habe mich noch nicht getraut.
Ganz genau das habe ich nämlich auch gedacht. Ich gebe mir doch nicht, mich an die Hauptverkehrsstraße zu stellen, mir die Dinger genau anzugucken und dann mir die App noch runterzuladen. Das dauert dann, das war mir zu blöd. Deswegen habe ich mir jetzt Folgendes überlegt. ich gucke aus dem Fenster, ich kann da auf eine Ansammlung von mehreren E-Scootern schauen und ich glaube, ich werde einfach jetzt aus dem Fenster beobachten, bis irgendeine Flöte kommt, sich damit beschäftigt und mir das ganze Prozedere dann mal angucken. Stalker-mäßig, aber mir bleibt nichts anderes übrig, glaube ich.
Im Grunde, also in der Theorie nach, soll ja nichts anderes passieren, als dass du eine App brauchst und auf den Geräten ist ein QR-Code, den du einscannst und dann soll alles theoretisch von selbst laufen. Habe ich mir mal so sagen lassen.
Aber wie ist das dann auch, wie ist das mit der Steuerung? Also gibt es rechts einen Gashebel oder Bremse? Macht man ja auch jetzt nicht an der Hauptverkehrsstraße. Hier fahren nur Porsche Cayennes rum. Das heißt, wenn ich einmal was Falsches mache, mir das Ding ausbricht, dann werde ich umgefahren. Also ich meine, hier gibt es halt keine Knautschzonen oder so, sondern man wird halt direkt von irgendwelchen SUVs totgefahren. Deswegen bin ich da, ich bin nicht sicher. Aber ich meine, man könnte ja üben, irgendwo auf dem Feldweg hier. Das ist ja kein Problem. Ja,
auf dem Lidl-Parkplatz oder so. Da habt ihr mehr Bisschen Lidl? Oder ja. Oder müsst ihr dafür in eine Stadt mit niedrigerem Einkommen fahren?
Nee, wir haben ein Lidl, glaube ich, ein Penny, zwei Aldi und dann den Rest halt überteuerte DK-Märkte, E-Center.
Da könnte man natürlich auf jeden Fall super üben. Das Problem ist ja immer, auch da muss man erstmal hinkommen mit dem E-Roller, ne?
Eben, und dann ist die Frage, so, wenn ich den jetzt nicht freigeschaltet habe, kann ich den einfach bei mir in den Kofferraum schmeißen, zum Beispiel?
Ich glaube, nur wenn du für einen völlig unterbezahlten Beitrag das Ding mit nach Hause nimmst, um es bei dir zu Hause aufzuladen. Ich weiß auch immer noch nicht, wie das ist. Es gab ja mal in der Anfangsphase, wurde ja auch geguckt, so, wer lädt eigentlich diese Dinger auf? Und das sind ja dann wirklich so Solo-Selbstständige, die diese Dinger abends einsammeln, bei sich zu Hause an eine Dreiersteckdose hängen und dafür für einen geringen Betrag irgendwie, da passiert das immer noch.
Stundenlohn 5 Euro oder so, ne?
Ja, ich glaube, irgendwie wird auch pro Gerät irgendwie, glaube ich, nur abgerechnet, weil das ja über so Schein-Solo-Selbstständigkeit irgendwie, also ganz komische, dubiose Methoden. Aber also die Dinger stehen immer noch draußen, sie werden auch immer mal wieder genutzt. Ich sehe es nicht so wahnsinnig oft, aber schon irgendwie, es scheint sich zu rentieren, das Modell.
Okay, und dann noch abschließende Frage zu der Thematik. Muss ich dann auch Apache 207 hören? Weil ich bin ja dann mit dem Roller unterwegs.
Ja, aber das ist ja nicht, also da hat ja auch ein Rapper wie Apache hat da ja auch seinen Stolz. Also wir reden ja nicht von E-Rollern, ne? Ach so. Also wir reden ja schon von den Luxuskarossen auf dem Zweiradmarkt, sondern schon halt so ein richtiger Benzinroller.
Ja, dann bin ich raus.
Vielleicht auch ein Elektroroller, aber halt zumindest so einer, der hinten schon so ein kleines Köfferchen hat, wo man den Helm draufpacken muss.
Huppala.
Gesundheit und mit diesem hervorragenden Nieser schließen wir das Thema.
Ja.
Und machen haben ein noch anderes ein, auf.
Vielleicht wir haben noch letzte. Eine. Genau, wir haben noch eine Sache offen.
Und zwar eine Playlist. Und bevor wir in die starten, möchte ich noch mal ganz kurz auf die ScheißpisserInnen und Menschenfeinde der Alternative für Deutschland eingehen, die jetzt ihren Parteitag hatten und ein Parteiprogramm verabschiedet haben, was wirklich auch. Also wenn man es nicht, man kennt diese Partei ja schon und man kennt Menschen aus dieser Partei und trotzdem erwische ich mich immer wieder dabei, wie ich wirklich überrascht bin, wie die sich trauen, Dinge schwarz auf weiß in einem Programm irgendwie zu schreiben.
Aber findest du es nicht auch interessant, dass die nicht nur scheiße, sondern auch scheiße dumm sind?
Auch das.
Ich meine, also da vielleicht zwei Sätze zu. Die AfD hat ihr Wahlprogramm beschlossen, über keine Ahnung wie viele Milliarden Änderungsanträge auch Grundsatzdebatten geführt und unter anderem haben sie dann auf Initiative beziehungsweise unter Druck des Höcke-Lagers einen Änderungsantrag beschlossen, ohne den richtig zu lesen und haben jetzt als offizielle Forderung zwischendurch gehabt, dass sie gegen jegliche Einwanderung sind, es sei denn, die Personen bringen mindestens 5 Millionen Euro mit. Und das ist einfach niemand aufgefallen, bis auf Beatrix von Storch. Und man hatte so diesen ganz kurzen, impulsiven Moment. Oh, das ist ja gar nicht mal so dumm, was die Trixi da macht. Wenn man nicht wüsste, was sonst so bei ihr abgeht, egal. Die dann ans Mikrofon gegangen ist und denen dann erklärt hat, was sie da gerade beschlossen haben. Und dann das große Wirrwarr losging, wie können wir das jetzt wieder rückgängig machen? Jetzt haben wir ja tatsächlich das beschlossen, was wir alle wollen. Das können wir aber nicht fordern. So, also ganz komischer Moment.
Ich fand super, wie Trixi dann irgendwie mit einem GO-Antrag halt ans Mikro gegangen ist, um das irgendwie zu sagen. Und dann noch von der Versammlungsleitung anschließend eine Rüge bekommen hat, weil das ja jetzt formell gar kein richtiger GO-Antrag gewesen sei. Und diese Versammlungsleitung auch so überhaupt nicht auf das eingegangen ist, was sie gesagt hat. Nur einfach so, dafür beteilige ich jetzt eine Rüge. So, also es ist einfach ein beschissener Haufen und auch wirklich saudumm in dem, was sie da tun, und aber einfach wirklich einfach menschenfeindlich. Und allein die Idee zu sagen, so, okay, Corona, muss es Maßnahmen geben, aber da muss jeder bitte selber drüber entscheiden, welche er wählt. Ob er sagt, ich möchte eine Maske tragen oder nicht, ob ich sage, ich lasse mich impfen, oder ob ich einfach mit einem, das Gefühl habe, wenn ich Corona-positiv bin, kann ich trotzdem in den Supermarkt gehen und alle Menschen hier irgendwie anstecken. Das muss jedem noch wirklich selbst überlassen sein. Also wie man in ein Jahr nach Corona-Ausbruch immer noch so naiv mit diesem Thema umgehen kann, es erklärt sich für mich irgendwie absolut nicht. Aber gut, vielleicht liegt es auch einfach daran, wie Bernd Höcke schon im Sommerinterview letztes Jahr, glaube ich, gesagt hat, so, ja, Corona ist vorbei, es gibt keine weitere Welle mehr. So, wahrscheinlich ist es in vielen Köpfen noch drin, es ist ein beschissener Haufen, und ich hoffe, dass sie bei den nächsten Wahlen, ja, man muss ja sagen, zumindest Schwäche abschneiden, dass sie verschwinden. Davon ist momentan leider nicht auszugehen, was ein weiteres trauriges Kapitel ist. Aber deswegen ist wichtig, dass auch Menschen sich da weiterhin positionieren gegen diese Partei und deren menschenfeindliche Politik. Und nicht nur, aber auch kann man das lösen mit Musik. Und deswegen füllen wir zum Schluss nochmal unsere Antifa-Playlist. Gesponsert von unserem Lieblingsverein und auch ein Stück weit neben Spotify eine unserer Haupteinnahmequellen. Die Antifa e.V., die unsere Playlist hier auch sponsert. Und wir wollen was zurückgeben mit guten Songs. Felix, was hast du denn diese Woche mitgebracht?
Ja, beide Songauswahlnummern stehen diese Woche im Kontext des AfD-Parteitags. Das eine ist, ich habe ja gesagt, die sind scheiße dumm, aber sie sind auch scheiße. Und das hast du ja auch nochmal ein bisschen schöner gesagt. Unter anderem gibt es ja, oder gab es ja auch immer wieder die Debatte, was ist eigentlich mit Schießbefehlen an Grenzen? Und ein Song, der das Thema so ein bisschen aufnimmt, aber auch grundsätzlich die Thematik ist von Slime. Sie wollen wieder schießen. Und dann Klammer auf dürfen, Klammer zu. Das wäre Nummer 1. Und Nummer 2 ist von der Terrorgruppe. Ihr merkt, heute gibt es einen leichten Punk-Bias in meiner Auswahl. Das Wahlkampfmotto, der Slogan für die Bundestagswahl ist ja Deutschland aber normal, von der AfD. Und dementsprechend packe ich jetzt heute noch als zweiten Song drauf: Mein Skateboard ist wichtiger als Deutschland.
Ja, finde ich einen sehr guten Titel. Beim nächsten Mal würde ich mir wünschen, dass sie sich da ein bisschen mehr unseren thematischen Inhalten auch der Folge anpassen. Mein E-Scooter ist wichtiger als Deutschland wäre natürlich jetzt für uns die perfekte Überleitung gewesen, ne? Aber ja, gut, trotzdem ein Shoutout an die Terrorgruppe. Und ich habe zwei Songs mitgebracht. Einmal von einem Künstler, den Felix gerade schon auf die Playlist gepackt hat, weil in dieser Woche ist der große Herbert Grönemeyer, oder wie wir Bochumer sagen, Herbert, ist 65 Jahre alt geworden. Und ich habe schon mal hier gesagt, weil Herbert Grönemeyer habe ich schon mal auf die Antifa-Playlist gepackt, für mich ist er tatsächlich so ein bisschen eine erste Berührung mit antifaschistischer Musik gewesen, weil ich nicht so sehr in meiner Jugend politisiert wurde, auch nicht in meinem Haushalt. Und die Musik von Grönemeyer aber eben sehr präsent war. Und Grönemeyer ein Künstler war, der sich schon wirklich sehr früh in seinen Werken einfach sehr stabil gegen rechte Tendenzen, gegen Ausbeutung von Dritte Weltländern eben auch positioniert hat, dafür auch viel Kritik bekommen hat. Und man muss auch sagen, viele Alben, in denen er sich sehr politisch geäußert hat, auch kommerziell zu sein, also wirklich gefloppt sind, bevor er dann irgendwie in den 2000ern nochmal mit Mensch richtig durchgestartet ist. Aber ein Song, den ich früher schon irgendwie oft gehört habe und aber nie verstanden habe und jetzt erst irgendwie beim Wiederhören bewusst geworden bin, wie stark der Song eigentlich ist, ist Maß aller Dinge vom Album Sprünge, ich glaube Ende der 80er, rausgekommen. Und ja, nimmt da schon quasi auf, was heute vielfach diskutiert wird, also so die Arroganz der weißen Menschen gegenüber anderen anderen Menschen mit anderen äußerlichen Merkmalen, wird dort eben sehr schön besungen und auch sehr selbstkritisch besungen. Den packe ich auf die Playlist. Darüber hinaus ein Song von einer schwarzen Künstlerin, gestern im ZDF-Magazin noch damit aufgetreten mit dem Song, der gestern auch erst released wurde. Niemals Stress mit dem Bullen von Nura. Sowieso sehr großartige Rapperin und Künstlerin. Und den Song fand ich auch sehr cool, deswegen kommt er mit auf die Playlist. Grönemeyer und Nura in einem Atemzug. Das wäre auch nochmal eine Kollabo, die ich mir richtig gut vorstellen kann. Mal gucken, ob der Wunsch irgendwann in Erfüllung geht. Das wären sie.
Auf jeden Fall kann man ja festhalten, dass Songs, die wir jetzt in letzter Zeit auf unsere Playlist gepackt haben, durch die Decke gingen. Wir hatten dazu zwischendurch auch nochmal Kontakt, weil ich das ja letzte Folge mit Kim zumindest gesagt hatte, dass Danger Dan mit Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt durch die Decke geht. Er ist tatsächlich durch die Decke gegangen. Erstens natürlich dadurch, dass wir ihn auf die Playlist gepackt haben. Zweitens durch seinen späteren Auftritt dann beim Neo-Magazin Royal zusammen mit Igor Levit. Und er ist jetzt auf Platz 25 der deutschen Singlecharts angekommen. Ich würde sagen, das ist schon durch die Decke gegangen für seine Verhältnisse. Wollte ich nur nochmal gesagt haben.
Ja, auf jeden Fall. Also man darf jetzt auch nicht gucken, ich mach's gerade parallel, was da so die 24 Plätze davor so ist. Aber gut, das für einen Künstler aus dem Dunstkreis von linken Zeckenrap ist es schon auf jeden Fall durch die Decke gehen, wenn man da in der Mitte der deutschen Charts irgendwie auch ankommt. Und es ist einfach ein wahnsinnig gutes Lied, muss man auch einfach dazu sagen. Wobei ich sagen muss, er war ja im Neo-Magazin, im ZDF-Magazin war er ja dann auch, wie du gerade schon sagtest. Und anschließend gab's sogenanntes Werkstattgespräch, was man sich bei YouTube angucken konnte, wo Jan dann versucht hat, mit Igor Levit und Danger Dan auch nochmal über das Thema Kunstfreiheit zu sprechen. Und das ist so ein Gespräch gewesen, wo ich sagen muss, also das war irgendwie auch vielfach unangenehm und da hat auch
Jan Böhmermann für mich. Genau, es lag viel an Jan.
Genau, also da hat irgendwie, erstmal wollte er, hat er sehr provoziert, so dass Danger Dan da tatsächlich einen justiziablen Fehler irgendwie machen könnte in seinen Aussagen, wo ich denke, so Jan, also du solltest das doch irgendwie besser wissen, dass Danger Dan da vielleicht jetzt nicht weiter in die Details gehen kann. Und dann auch viel so relativiert, wo ich denke, so, es war. Also erstmal war es total kurz. So, ja, also es ist gar nicht so richtig inhaltlich tief reingegangen in die Diskussion, sondern alles nur so oberflächlich und dann wirklich auch einfach nicht, also hätte man, war Potenzial drin, ist so ein bisschen das, was die Leute auch über uns manchmal sagen.
Ich finde, man könnte dann auch, weil er hat ihn immer Dan genannt, wo ich auch so denke, das war drüber, sagt Daniel einfach.
Ja, wobei man da natürlich nicht weiß, so, also ich kann mir schon vorstellen, dass Jan irgendwie vorher mal gefragt hat, so, ja, im Rahmen der Sendung, wie soll ich dich eigentlich ansprechen? Mit Danger Dan, Daniel, so, dass das irgendwie schon vielleicht abgesprochen war. Vielleicht auch nicht, es war nicht gerade die Sternstunde, aber der Auftritt war trotzdem sehr, sehr gut.
Ja, so insofern, guckt euch das nochmal an, hört euch unsere bisherigen Folgen an. Wir haben schließlich auch den einen oder die andere groß gemacht. Abonniert uns bei Telegram, bei Spotify und bei Instagram und wir freuen uns dann auf die nächste Folge mit euch. Insofern wünschen wir euch bis dahin alles Gute, bleibt gesund und Küsschen aufs Nüsschen.